später noch, aber ich gehe sehr stark davon aus. Check das nochmal. Inzwischen, also die regelmäßig zuschauen, das heißt, hallo, liebe Zuschauer, falls ihr schon da seid, die Geschichte muss ich jetzt jedes Mal am Anfang erzählen. Mein allererstes Webinar hatte ich schöne Präsentationsfolien vorbereitet und dachte die ganze Zeit, ich übertrage sie. Und nach einer Stunde habe ich gemerkt, ich habe alles ohne Folien gemacht und habe sie eine Stunde lang nicht übertragen. Deswegen
Und keiner
teste
hat
ich
es
das lieber.
gemerkt.
Nee, es ist irgendwie nicht aufgefallen. Das ist erst so nach einer Stunde langsam aufgefallen. Hat auch so denn funktioniert, aber deswegen überprüfe ich das immer noch mal. Ja, aber ich sehe uns, deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, liebe Kerstin. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier zu Hause in unserem im digitalen Wohnzimmer bist, von der Contest Union. Ich freue mich tatsächlich sehr. Du wirst versuchen immer interessante Köpfe, interessante Experten einzuladen. Und es ist aktuell leider nicht immer ganz einfach, Frauen zu bekommen. Die verstecken sich noch so ein bisschen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute eine starke Frau als Expertin dabei haben. Und du selbst bist Coach für Neuanfänge. Finde ich sehr, sehr spannend und ist in meinen Augen auch ein absolutes Thema, was gerade bei Gründungen, bei Selbstständigen gefühlt, da startet man deutlich häufiger als nur einmal neu im Laufe einer Selbstständigkeit. Und das freut mich sehr, dass du die Zeit genommen hast und die Zeit
Sehr gerne.
nimmst. Für alle, die jetzt da sind, alle Benachrichtigungen müssten rausgegangen sein. Wir machen das Format wie immer. Das heißt, wir haben vorher vor 2, 3, 4 Tagen dazu aufgefordert, einmal uns Fragen zu schicken. Es sind einige spannende Fragen zusammengekommen. Aber ich habe auch dauerhaft ein Auge auf Live-Fragen. Das heißt, wenn irgendwo Rückfragen sind und Nachfragen zu einem bestimmten Thema, über das wir sprechen, dann greifen wir die gerne auf. Es dauert immer eine Weile, weil wir sind 30 Sekunden in der Zukunft. Das heißt, das, was wir jetzt beide sehen, das sehen die anderen erst nach 30 Sekunden. Deswegen können wir nicht sofort reinspringen, aber ich werde sie im Laufe des Gespräches dann so einbauen. Das erstmal zum Organisatorischen. Und dann würde ich sagen, Mensch, herzlich willkommen. Ich finde es sehr spannend und weiß ein paar Hintergründe über deine eigene Story. Wer bist du überhaupt? Wie bist du dazu gekommen? Coach, ausgerechnet mit für Neuanfänge. Warum? Was begeistert dich daran? Und wer bist du? Und so weiter. Das wäre schön, wenn du uns da einmal kurz eine Einführung gibst.
Ja, herzlich willkommen an alle, die zuschauen. Ja, mein Name ist Kerstin Gernig und wie bin ich dazu gekommen, Coach für Neuanfänge zu werden? Ich habe ja selber einen Neuanfang gemacht und zwar nicht nur einen, sondern mehrere. Und wir werden ja alle heute relativ alt und darin steckt eine große Chance, dass wir nicht jahrzehntelang immer wieder das Gleiche machen müssen. Denn ich glaube, leidenschaftlich kann man in Routinen nicht unterwegs sein und wenn man eben zu lange das Gleiche macht, passieren automatisch irgendwann Routinen. Es sei denn, man macht sich selbstständig. Und ich habe mich mit Ende 40 erst selbstständig gemacht, also relativ spät. Und dann gemerkt, dass ich aus meinem Leben eigentlich fast nur angestellte Geschäftsführer und angestellte Hochschuldozenten kannte, weil das die beiden Bereiche waren, in denen ich selbst unterwegs war. Und habe dann gedacht, ich muss unbedingt Selbstständige kennenlernen. Also Menschen, die schon da sind, wo ich hin will. Und Menschen vor allem, die gewagt haben, was ich gewagt habe, nämlich eine Festanstellung aufzugeben, sprich das sichere Gehalt. Und dann noch mal etwas komplett anderes zu machen. Und dann war ich 2 Jahre lang unterwegs, von Berlin bis nach Sri Lanka, auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern. Und ich bin total faszinierenden Menschen begegnet, die eben alle gewagt haben, eine Festanstellung zu kündigen und alle gewagt haben, sich selbstständig zu machen in einem Bereich mit einer außergewöhnlichen Idee, wo viele Banker gesagt hätten, never ever. Und die sind alle
Ja.
damit auf eine unterschiedliche Art und Weise erfolgreich geworden.
Das ist spannend. Das heißt, du bist wirklich auch rumgereist. Wie hast du diese Menschen getroffen, gefunden?
Ich habe viel gesucht. Ich war bei ganz interessanten Veranstaltungen, also von der Republika über den Entrepreneurship Summit zur Campix, bei der Ambiente, bei großen Messen unterwegs. Weil einen ungewöhnlichen Unternehmer trifft man ja nicht an jeder Straßenecke. Da muss man schon so ein bisschen eine Spürnase für haben. Und da ich aber 10 Jahre auch als Chefredakteurin eine Zeitschrift journalistisch betreut habe, habe ich natürlich eine journalistische Spürnase für besondere Themen und besondere Menschen. Und so, das macht mir auch sehr viel Freude. Und das Interessante ist, wenn man einmal mit so einem Blick unterwegs ist, dann fängt man irgendwann natürlich an, in so einen Kreislauf zu kommen, wo man weiterempfohlen wird und wo man dann auch durch den Blick einfach diesen Menschen begegnet. Und vielleicht noch ein Satz dazu, was für mich überhaupt ein ungewöhnlicher Unternehmer ist.
Ja.
Das war ein Auswahlkriterium war für mich, dass die Menschen aus eigener Kraft gegründet haben. Also nicht einfach nur in die Fußstapfen jetzt der Eltern gestiegen sind, eines bereits aufgebauten Unternehmens, sondern wirklich aus eigener Kraft, weil ich ein Mutmachbuch schreiben wollte für Menschen, die selber gründen. Und ich habe auch darauf geachtet, dass die entweder alte Berufe neu erfunden haben oder auch ganz neue Berufe erfunden haben, weil mich jetzt nicht der Gründer des x-ten Copyshops oder des x-ten Coffeeshops interessiert hat, sondern Leute, die für neue Herausforderungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, halt auch neue Lösungen gefunden haben. Um mal ein Beispiel zu geben, ich habe eine Frau darin, die war ihrer Zeit voraus, aber die hat sich mit der Verwaltung des digitalen Erbes beschäftigt. So etwas hat es vor 20 Jahren noch nicht gegeben, dass man sich Gedanken machen musste, wenn man eben x-tausende Tools nutzt und eben auch ja teilweise seine Kreditkarten hinterlegt hat, dass eines Tages nach dem eigenen Tod irgendjemand diese Konten wieder löschen muss und von daher an die Daten rankommen muss. Und das sind natürlich spannende neue Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Kann ich tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung, verstehe ich sehr gut. Ich habe gestartet in der Steuerberatung, wo ich gedacht habe, es ist zwar spannend und auch Selbstständigkeit generell ist erstmal spannend, aber ein Steuerberater zu sein, das ist halt vorgefertigt. Da gibt es so enge Leitplanken, auch berufsrechtlich gesehen, das ist jetzt kein Abenteuer, ernsthaft sich selbstständig als Steuerberater zu machen, weil es für alles eine Checkliste und eine ISO-Zertifizierung und alles gibt, die muss ich nur abarbeiten und schon bin ich selbstständig als Steuerberater. Deswegen kann ich super gut nachvollziehen. Und das Thema Neuanfang, du sagtest, du hast es selbst gewagt und gerade Selbstständigkeit beinhaltet sehr viel Neuanfang. Wie würdest du denn sagen, was für dich ein Neuanfang ist? Ist das wirklich so ein Berufsentscheidung, so wo man drei, vier große hat im Leben, oder ist das eher so ein, ja, weiß ich nicht, so eine wiederkehrende Geschichte, wo man immer wieder sich vor neuen Fragen stellt und neu entscheidet?
Es gibt zwei zentrale Entscheidungen, die jeder Mensch in seinem Leben fällt und die wirklich nachhaltige Konsequenzen haben. Und die eine Entscheidung ist, welchen Beruf man ergreift. Und das regelrecht Dramatische ist, was ich jetzt eben auch in meiner Coaching-Praxis tagtäglich erlebe, die wenigsten Menschen werden wirklich so orientiert, dass sie ihre Stärken und Potenziale entfalten können und ihre Träume leben. Weil da immer die Stimme der Vernunft, die Stimme der anderen, die Stimme der Eltern ist, die sagt, mach was Sicheres, mach was Vernünftiges. Und ganz viele Menschen lassen sich dann von ihrer eigentlichen Berufung abbringen. Bei mir war das ähnlich. Meine Eltern wollten unbedingt, dass ich etwas Sicheres mache. Aber diese vermeintlich sicheren Festanstellungen, die sind ja heute gar nicht mehr so sicher. Ich kann nur sagen, wer sich eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbaut, ist eigentlich sicherer als jeder, der beispielsweise, weil er einfach schlicht und ergreifend zu alt ist, mit 50 entlassen wird. Oder weil es Umstrukturierungsmaßnahmen gibt. Oder weil Unternehmen vergessen haben, dass man vielleicht auf den Zug der Digitalisierung aufspringen sollte. Und was ganz schwierig ist bei einem Neuanfang, vor allen Dingen, wenn man so einen radikalen Neuanfang macht, nochmal was ganz anderes, was man vorher nicht gemacht hat, erstmal an seine Stärken heranzukommen. Und ich selber habe da einen großen Fehler gemacht. Ich habe mich sehr schnell neu erfunden, und zwar vom Kopf her. Da war das Herz gar nicht genug beteiligt. Und ich habe gedacht, gut, dann gründe ich jetzt eine Agentur für Kommunikationsgestaltung, weil ich eben 10 Jahre lang die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eines großen Bundesverbandes verantwortet habe. Ich konnte das auch alles. Ich hatte auch Kunden, aber da war kein Herzblut drin. Es hat mir keine Freude gemacht. Ja. Nach einem Jahr habe ich mich dann nochmal hingesetzt und habe mich gefragt, was will ich eigentlich wirklich? Und das war der wichtigste, entscheidendste Moment meines Lebens, weil ich dann erst den zweiten Neuanfang in der Gründung gemacht habe. Und das rate ich heute auch allen. Wer einen Neuanfang wagt, sich zu fragen, was möchte er wirklich, und dem dann auch nachzugehen. Und was interessant ist, ich werde ja häufig von Journalisten gefragt, naja, sich selbstständig machen, da scheitern doch 9 von 10. Da muss man sich die Statistiken mal genauer anschauen. Weil im Zweifelsfalle könnte man auch sagen, ich bin gescheitert. Aber ich habe nach dem ersten Jahr daraus gelernt und dieses ganze Erfahrungswissen in die Neugründung als Business Coach für Neuanfänge und eben positioniert auf 3 Säulen als Autorin, Speaker und Coach ja mitgenommen. Insofern ist es fatal, wie schnell in Deutschland vom Scheitern gesprochen wird, anstatt zu sagen, das sind ganz wichtige Learnings.
Das finde ich einen interessanten Punkt. Wenn ich einen Neuanfang starte und gerade mir diese Frage stelle, was will ich wirklich, dann habe ich heute ja unter Umständen eine ganz andere Antwort auf diese Frage, als wenn ich jetzt zum Beispiel beispielsweise ich bin angestellt, frage, was will ich wirklich? Und ich sage in erster Linie, ich will mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmung. Dann mache ich mich selbstständig, bin eventuell in einigen Bereichen einfach freier und selbstständiger, weil ich mir aussuchen kann, wann ich arbeite, oder merke dann am Ende aber so ganz hundertprozentig, wie ich es mir vorgestellt habe, ist es vielleicht doch nicht. Oder es ist vielleicht sogar so doll, dass ich sage, Mensch, jetzt fehlt mir irgendwie mein soziales Umfeld, weil jetzt bin ich selbstständig und sitze den ganzen Tag alleine zu Hause und mir fehlen meine Kollegen. Das heißt, diese Frage, was will ich wirklich, müsste ich mir ja immer wieder stellen, in regelmäßigen
Ja, und
Abständen.
zwar ganzheitlich und systemisch.
Ja.
Das ganze Umfeld spielt eine große Rolle bei.
Ja, das finde ich super spannend. Wenn ich als Selbstständiger mit meinen ehemaligen Freunden, angestellten Freunden, mich unterhalte, dann höre ich extrem häufig, oh, das würde ich auch so gerne machen. Und oh, so wie du das machst, das würde ich auch machen. Oder sie haben auch alle Ideen plötzlich. Ich glaube, das kennt jeder, wenn man sich als Selbstständiger, der seine Träume verwirklicht, sich mit Angestellten unterhält, hört man die tollsten Ideen und die tollsten Pläne fürs Leben, die aber nie umgesetzt werden. Wie schaffe ich das? Oder würden es andere schaffen, diesen Sprung zu machen? Das heißt, diese Angst vor dem Scheitern, was du angesprochen hattest, aber auch die Angst, generell in irgendwas Unbekanntes vorzugehen. Wie schaffe ich das? Gibt es da Tipps, Tricks? Oder ist das, ja,
Ja,
wie? Wie?
das mache ich ja täglich. Also ich habe ein richtiges Startup-Coaching-Programm entwickelt, was durch 7 Stufen geht. Die erste Stufe ist, sich seiner Stärken erstmal genau bewusst zu werden, was man davon eben einbringen möchte, was man gegebenenfalls lernen möchte. Die zweite Stufe ist, eine ganz klare Vision zu entwickeln. Und bei der Vision ist es ganz wichtig, sich zu träumen, also zu wagen zu träumen und auch am Anfang den Mut mal groß zu denken. Nicht gleich klein zu denken wirklich, sondern eine ganz große Vision zu entfalten. Und erst wenn die steht, dann zu gucken, was für eine Umsetzungsstrategie brauche ich, um das auch zu realisieren. Und je konkreter der Weg wird, um seine eigenen Ziele umzusetzen, desto geringer wird die Angst. Die Angst hat ja ganz viel mit der Unsicherheit zu tun. Ich möchte quasi von A nach B. A ist mir vertraut, das ist so die alte Welt. B ist die neue Welt und ich weiß noch nicht, dazwischen ist ein tiefer Graben. Und die Angst ist ja,
Ja.
man könnte da runterfallen. Und wie schaffe ich es, über diesen tiefen Graben rüberzukommen? Und ich sage gerne, so eine Umsetzungsstrategie ist quasi wie eine Brücke. Und ich achte bei meinen Coachings auch darauf, dass es darunter noch ein doppeltes Netz gibt. Weil auch von der Brücke kann man im Zweifelsfall runterfallen. Wenn man dann
Ja.
aber weiß, ganz konkret, wer sind denn überhaupt meine Kunden? Die meisten Menschen haben keinen Kundenavatar, was ein Riesenfehler ist. Was ist mein ganz konkretes Angebot? Wie ist meine Produkttreppe aufgebaut? Wie ist meine Online-Offline-Marketing-Strategie konzipiert? Wie mache ich aus meiner Website eine Seite, die konvertiert und nicht einfach nur irgendeine hübsche Visitenkarte im Netz? Was muss ich machen, um schnell sichtbar am Markt zu werden? Und dafür haben wir heute so dermaßen tolle Tools. Noch keine Zeit hatte die Möglichkeit, wie wir, nicht mehr an den Gatekeepern sozusagen von denen abhängig zu sein, Gatekeeper von Spiegelzeit,
Ja.
FAZ und anderen in Printmedien, sondern sich mit Blogs, Podcasts, Videoblogging und einer guten Online-Offline-Strategie mit Funnelsystem und ähnliches mehr sehr schnell seine eigene Sichtbarkeit zu schaffen. Und so kann man die Angst nehmen, wenn man sehr konkret, sehr spezifisch wird und das dann Step by Step macht und sich damit auch möglichst nicht überfordert.
Heißt, eine Lösung vor Angst ist grundsätzlich, ja, es einfach runter auf die Erde zu holen und sich zu überlegen, wie kann man diesen Graben überwinden.
Und einmal die Frage, die Perspektive zu wechseln. Fragt
Ja.
euch nie, ob ihr etwas schaffen könnt. Fragt euch das nie mehr ab heute, sondern fragt euch ausschließlich, wie ihr etwas schaffen könnt. Denn da steckt eine ganz andere Energie drin in der Frage.
Dann sucht man gleich seine Lösung.
Genau.
Es gibt ja gerade, ja, wenn ich durch Internet surfe, irgendwelche Motivationstrainer, Speaker und sowas, es gibt, glaube ich, diese eine Geschichte von der Schlacht, wo dann quasi der Rückweg vollkommen abgebrochen wird und jedes Scheitern so, oder erstmal den Job kündigen und man weiß, in 6 Monaten steht man auf der Straße und dann erst irgendwie sich damit zu beschäftigen. Wäre das eine Strategie, dass man quasi den Rucksack über den Zaun wirft und dann erst danach sich überlegt? Weil so wie du das beschrieben hast, ist das einfach ein sehr, ja, es ist irgendwie sehr, sehr, der Weg wird plötzlich einfacher und gangbar, wenn ich weiß, was ich tun muss. Inwieweit kann ich da einfach mit blinder Motivation losstürmen? Oder sind solche Gründungen zum Scheitern verurteilt?
Also in dem Bild steckt eine schöne Idee mit dem Rucksack über den Zaun werfen, nämlich dass man Altes loslassen muss, um Neues gestalten zu können und auch, dass man eine Portion Mut braucht. Aber ich bin sehr vorsichtig bei meinen Coachings. Ich warne vor Übermotivation, weil der Fall sehr tief sein kann. Ich bin ein großer Anhänger einer Standbein-Spielbein-Lösung, immer wieder zu schauen, wie kann ich mir eine Selbstständigkeit aufbauen, aber von einem soliden Standbein, mit dem ich meine Miete und meinen Lebensunterhalt verdiene. Weil es drei Zonen gibt, in denen wir uns alle bewegen. Es gibt eine Komfortzone, in der sind wir jetzt gerade, obwohl es da draußen bitterkalt ist, sitzen wir ja ganz schön im Warmen, haben was im Bauch, haben keinen Hunger. Und dann gibt es eine Risikozone. Ich bin ein klassischer Risikozonenbewohner. Ich liebe das Abenteuer. Ich bin auch mutig. Ich wage auch Neues. Und dann gibt es aber auch eine Panikzone. Und wer da schon mal drin war, weiß, dass sich das gar nicht gut anfühlt. Ich war da zweimal drin, einmal als Paragliderin. Und das möchte man kein zweites Mal erleben. Und deswegen ist meine Aufgabe als Business Coach natürlich sehr vorsichtig mit meinen Klienten umzugehen und zu schauen, wie kann ich dieses Netz spannen, damit genau so eine Panik nicht einsetzen muss. Denn wir haben zwei Ebenen, auf denen wir unterwegs sind. Auf der einen Seite eben so rational, da machen wir uns unsere Strategie, überlegen uns, was wir machen wollen. Aber dann kommt das Unterbewusste. Und das Unterbewusste meldet sich im Schlaf. So, und was ganz wichtig ist für Unternehmer, die eine große Idee umsetzen wollen, gut essen, gut trinken, gut schlafen. So, und dieses gut schlafen gehört da unbedingt dazu, um zu regenerieren und tagsüber seine Kraft zur Verfügung zu haben. Und deswegen muss man diese Ängste unbedingt mit ins Boot holen und sich anschauen, wo kommen die her? Sind das Glaubenssätze, die aufgelöst werden müssen? Sind die berechtigt? Was muss man vielleicht an Hürden abbauen, damit man eben da angstfrei seine Sache umsetzen kann? Nichtsdestotrotz, die Motivation, die du angesprochen hast, so dieses Stürmer- und Drängermäßige, da steckt natürlich viel Energie drin. Aber ich arbeite schwerpunktmäßig mit Menschen in der Lebensmitte und jetzt nicht unbedingt mit den 20-jährigen Startup-Unternehmen. Und da hat das natürlich auch nochmal einen anderen Stellenwert, weil die haben Verantwortung für Kinder und für eine Familie, vielleicht für ein Haus, was sie abbezahlen. Und da guckt man natürlich auch nochmal anders hin.
Ja, gut. Also ich gehöre noch zu den 20-Jährigen, wobei ich das inzwischen, gut, ich seit 6 Jahren selbstständig, ich würde inzwischen auch nicht mehr so losstürmen, wie ich es vor 6 Jahren gemacht habe, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich glaube, eben mit einem guten Fundament und einer einfach sehr irgendwo am Ende rationalen Vorgehensweise, und einfach es ist halt ein Handwerk und das kann man lernen. Das ist das, was du sagtest. Irgendwie man
Genau.
kann ganz viel einfach auch lernen und dadurch sich viel Ärger und auch viel viel Leid irgendwie ersparen. Wir haben tatsächlich eine Live-Frage von jemandem, der schreibt: Das hört sich spannend an. Ich bin selbst erst seit kurzem selbstständig und quasi mitten im Neuanfang. Wenn ich mit Angestellten darüber spreche, wollen sie meist einen ganz konkreten Plan hören, was ich machen will. Was genau muss ich denn kommunizieren? Er fühlt sich viel wohler, wenn er flexibel ist und nicht mehr so geplant.
Also der erste Tipp, den ich immer gebe, ist, wenn sich Menschen selbstständig machen, sich ein Umfeld von anderen Selbstständigen zu suchen. Weil Angestellte und Selbstständige denken anders, fühlen anders, ticken anders. Und was ganz entscheidend ist, sich ein starkes Umfeld von Gleichgesinnten zu suchen, die einem auch entsprechend Tipps geben können. Nicht unbedingt, dass die Ratschläge, aber über Erfahrungen sprechen können, die sie selber gemacht haben. Das ist einer der Gründe, warum ich heute Erfolgsteams leite, in denen ich sechs Selbstständige ein ganzes Jahr auf dem Weg ihrer Selbstständigkeit begleite, weil die ersten 3 Jahre sind die schwierigsten. Das sind ja die Jahre des Aufbaus. Man braucht ungefähr 3 Jahre, bis man richtig gut am Markt positioniert ist. Ich nehme eine Nischenpositionierung vor, um einem der Megatrends unserer Zeit zu folgen, nämlich die großen Individualisierungstendenzen. Und das ist total spannend, dass wir erstmalig in der Geschichte wirklich unseren individuellen Fingerabdruck hinterlassen können oder unseren individuellen Fußabdruck und unseren eigenen Personal Brand aufbauen. Und bei der Flexibilität muss man einfach schauen, da steckt eine Gefahr drin. Wer sich nicht festlegen möchte, sondern ein Bauchladen hat oder gar sagt, mein Angebot ist für alle, der wird ganz wenig verkaufen. Je spitzer die Nischenpositionierung ist, je klarer der Kundenavatar ist, je kleiner die Zielgruppe ist, In so einem riesigen Ozean von Milliarden Menschen, umso zielgerichteter kann man seine Marketingaktivitäten ausrichten, umso zielgerichteter wird man gefunden. Und ich weiß es, am Anfang ist immer die Angst da, naja, wenn ich mich zu spitz positioniere, dann kriege ich ja keine Aufträge. Das ist die Sorge des Anfangs, weil man eben die Sichtbarkeit noch nicht hat. Aber es ist viel schneller und viel einfacher, eine Sichtbarkeit aufzubauen in einem kleinen Markt als in einem Massenmarkt.
Ja, sehr schön. Eine Frage, die tatsächlich immer wieder diskutiert wird und die ich da so ein bisschen in meinem Eingang auch schon erwähnt habe, dass es mir irgendwie so schwer fällt, Frauen vor die, ich beziehe das erstmal nicht auf mich, dass sie alle nicht mit mir sprechen wollen. Gibt es grundsätzlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Art des Gründen und der Art von Neuanfängen so, gibt es da Unterschiede, wie das Vorgehen ist oder emotional, wie sie das verarbeiten?
Das ist eine interessante Frage und es gibt auch tatsächlich Unterschiede. Ganz selten kommen zu mir Frauen ins Coaching, die schon am Anfang über das Thema der Skalierbarkeit mit mir sprechen wollen. Ja. Das kommt bei Männern sehr viel häufiger vor. So, und die Skalierbarkeit des Business ist ja ein ganz relevanter Aspekt. Also, für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so viel mit Skalierbarkeit beschäftigt haben, viele Frauen neigen dazu, Zeit gegen Geld zu tauschen. Die machen dann beispielsweise Redaktionen, redigieren die Texte oder die machen Coaching, dann machen die 1-zu-1-Coaching und sie kriegen immer für die eine Stunde oder für die x Stunden, die sie arbeiten, halt entsprechend ein Honorar.
Ja.
Das ist der härteste Weg, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil man krank werden kann, weil man ausfallen kann. Und es war ja auch eine der Fragen, wie kann man eben wirklich Geld aufbauen, um Rücklagen zu machen. Und deswegen lohnt es sich, relativ frühzeitig bei der Konzeption eines Geschäftsmodells darüber nachzudenken, wie man skalieren kann. Das heißt, welche Hebel man einfach ansetzen muss, um mit der gleichen Leistung mehr zu verdienen. So, das ist einer der Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ein anderer Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist ein unterschiedliches Verhältnis zum Thema Geld. Man muss ja eine Sache sehen, jetzt deine Generation, ihr habt die gleichen Chancen gehabt, von der Schulausbildung, vom Studium, sich selbstständig zu machen. Wir haben aber eine lange Geschichte. Wir stehen alle oft als Zwergen auf den Schultern von Riesen, die uns vorangegangen sind, die ja sehr vieles aufgebaut haben. Und die Geschichte von Frauen ist relativ jung, was Karrieren angeht, was die Verbindbarkeit von Familie und Beruf angeht und auch was das Thema der Selbstständigkeit angeht. Ich bin im Jahr 2014 vom Bundeswirtschaftsministerium als Vorbildunternehmerin Deutschlands ausgezeichnet worden. Da wurden 180 Frauen als Vorbildunternehmerin deutschlandweit ausgezeichnet, weil man ein Zeichen setzen wollte in dieser jungen Geschichte. Und da habe ich auch erst angefangen, mich mit diesem Thema nochmal intensiver auseinanderzusetzen, was es eigentlich für Frauen konkret bedeutet. Und ein dritter großer, also genau, der zweite große Unterschied ist der Umgang mit Geld. Durch diese unterschiedliche Geschichte haben Männer sich viel stärker auseinandergesetzt mit der Kategorie des Investierens. Also Frauen verdienen, nehmen ein, sparen, geben aus. Aber dieses Thema, ich muss ein Investment tätigen und das beste Investment ist ein Investment in sich selbst, weil man dadurch wertvoller wird und weil man dadurch schneller vorankommt. Das ist etwas, wo ich sagen würde, da haben Frauen, also wie gesagt, ich möchte das nicht generalisieren, aber nur von der Tendenz durchaus noch einen gewissen Nachholbedarf. Ja, und das dritte ganz große Thema ist natürlich, dass es nach wie vor so ist, wenn Frauen gründen, müssen sie eben stärker darauf achten, wie sie das Familienleben und die Kinder mit der Selbstständigkeit verbinden können. Das geht. Aber das bleibt nach wie vor noch etwas stärker an den Frauen als an den Männern hängen.
Ja. Okay. Gibt's einen Tipp? Also jetzt rein, ihr Zuschauer dürft einmal für 3 Sekunden wegfahren. Wie komme ich an mehr Frauen? Liegt das? Ich habe tatsächlich in der Wahrnehmung, ich schaue natürlich, okay, wer hat große Podcasts und sowas, aber so Business-Themen, gibt es, etabliert sich langsam, dass da auch wirklich Frauen mehr auch sichtbar werden und so Rampensau-mäßig nach vorne gehen, aber gefühlt sind das ganz, ganz viele führende Köpfe, ist immer noch Schwerpunkt eher männlich. Liegt das einfach daran, dass so dieses Vorausgehen, Öffentlichkeit anstreben und sich selbst auch zur Marke zu machen, ist das auch eher ein männliches Phänomen?
Melchior, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du eine andere Brille aufsetzt und dich gezielt auf die Suche nach kompetenten Frauen machst, wirst du sie finden. Und
Ich bin auf der Suche.
solltest du sie nicht finden, wende dich vertrauensvoll an mich. Ich kann dir da sehr
Hervorragend.
gute Tipps geben, weil ich in
Das
der
wollte ich
Szene
erreichen.
unterwegs bin
Nee, sehr
und
schön.
auch in der Szene eben der Speaker. Ich habe ja bei der German Speakers Association eine Ausbildung gemacht, weil ich eben auch in der Speaker-Szene unterwegs bin. Und Speaking heißt eben einfach auch eben Sichtbarkeit. Du hast das eben so nett als Rampensau bezeichnet. Also ich habe im letzten Jahr bei dem Entrepreneurship Summit die Keynote gehalten und da wurde mir genau das Gleiche gesagt. Es sei ja
Ja.
so schwierig, Frauen zu bekommen. Fragt mich, ich gebe euch sehr gerne Tipps, es gibt's.
Hervorragend. Gut. Bestens. Weil da muss ich tatsächlich einmal den Bogen vielleicht schlagen, so gerade bei Contis, wo es eine Mitgründerin gibt. Und ich hatte erst vor kurzem ein interessantes Gespräch mit dem Investor von Contis, wo er auch gesagt hat, achte auf die Frauen, sie sind die Zukunft. Wo ich dachte, okay, nehme ich mir zu Herzen, dass wir da halt dran sind. Ich werde mich bestimmt nochmal melden im Nachgang. Aber jetzt, das ein Thema, was du jetzt auch schon angesprochen hattest, ist grundsätzlich das große Thema Geld, wo du auch durchaus einiges schon auf deiner Webseite auch, kann ich empfehlen, vorbeizuschauen, ist ein interessanter Blog, viel zum Thema Geld geschrieben hast und was gefühlt auch so ein Dauerproblemthema von ganz, ganz vielen Selbstständigen, insbesondere Solo-Selbstständigen ist. Und ich glaube, meistgefragteste Thema ist, was ist denn das richtige Money-Mindset, Geld-Mindset, was man braucht als Selbstständiger und was viele falsch machen?
Wichtig ist erstmal, sich überhaupt mit Geld auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken und, was Money Mindset angeht, ganz konkret zu werden. Wir haben einen sehr guten Verbündeten, der sitzt hier oben, das ist unser Gehirn. Und unserem Gehirn geben wir permanent Botschaften. Und unser Unterbewusstes ist ein sehr guter Verbündeter, wenn wir dem ganz konkrete Botschaften geben. Also wenn jetzt jemand beispielsweise sagt, ich möchte mehr verdienen, dann ist das eine Nullbotschaft. Was ist das? Das
Ja.
kann 1 Cent mehr sein, das können 1000 Euro mehr sein, das kann 1 Million mehr sein. Damit kann dein Unterbewusstes nichts anfangen. Wenn man sich aber sagt, ich möchte im Jahr meinetwegen pro Monat 10.000 Euro verdienen, dann ist das eine klare Ansage und dann macht sich das Unterbewusstsein auf den Weg, wenn es die richtig gestellte Frage stellt, nämlich, was muss ich tun, um 10.000 Euro im Monat zu verdienen? So, und da ist es sehr interessant, da kommen wir in den Bereich der Glaubenssätze rein. Um auch nochmal so auf Männer und Frauen einzugehen. Männer haben meistens weniger Probleme damit zu sagen, ich möchte Millionär werden. Ich habe ja auch Millionäre in meinem Buch porträtiert und es ist gar nicht so schwer. Das kann man sogar lernen, wie man Millionär wird, aber alles hat seinen Preis. Auch Millionär zu werden hat seinen Preis. Muss man wissen, ob das zu den eigenen Werten passt. Und Frauen denken häufig, ach ja, das reicht mir eigentlich, mehr brauche ich nicht. So. Auch das ist eine ganz starke Botschaft an das Unterbewusstsein. Das kann man sagen, ja, Bescheidenheit ist eine Zier. Aber wenn ich sage, ich brauche nicht mehr, werde ich mich auch nicht auf den Weg machen, mehr zu verdienen. Und deswegen,
Ja.
was ich in meinen Geldcoachings mache, ist ganz konkret über Zahlen zu sprechen. So. Das eine ist, wissen zu müssen, was will ich denn verdienen? So. Jetzt die zweite Frage, wenn ich mich eben frage, was muss ich denn tun, um 10.000 Euro im Monat zu verdienen, ist mir erstmal mein Angebot anzugucken. Und ich experimentiere seit Jahren und beschäftige mich seit Jahren mit den Themen Geld und Wert. Weil ja immer die Frage ist, was sind Menschen bereit, also sprich deine Kunden für dein Angebot, für den Wert, den du schaffst und stiftest, auszugeben.
Ja.
Das ist also ein Punkt. Money Mindset heißt, sich ganz bewusst mit Geld auseinanderzusetzen. Nicht nach dem Motto, ich habe gerade gestern ein Interview mit dem Fernsehsender RBB gehabt. Da wurde ich als letzte Frage gefragt, ob Geld stinkt. Also Geld, ich habe gesagt, ja, wenn Geld nicht gerade in Jauche gefallen ist, stinkt das nicht. Geld ist ein Tauschmittel. Und es gibt in Frankfurt am Main beispielsweise ein faszinierendes Geldmuseum, was die Geschichte des Geldes mal aufrollt. So, und das hat natürlich auch damit zu tun, wie eben die ganze Geschichte sich entwickelt hat. Ein Tauschmittel, um nicht vergleichbare Werte miteinander vergleichbar zu machen.
Ja, das ist spannend. Auch gerade dieses Bewusstmachen, das kenne ich sehr, sehr gut auch. Obwohl ich Steuerfachangestellter bin, kenne ich das. Ich starte in die Selbstständigkeit und man lebt immer nur nach einem Gefühl. Also gerade ist ganz gut, relativ viel Geld da, kann ich mir ein bisschen mehr erlauben, dann ist es manchmal wieder ein bisschen weniger da, muss ich halt wieder ein bisschen sparsamer sein. Aber wirklich eine Zahl im Kopf zu haben und generell wirklich dieses vage Gefühl, wie es gerade aussieht, in Zahlen zu wissen, auch wo man hin möchte. Ja, kenne ich. Am Anfang habe ich mich darum überhaupt gar nicht gekümmert. Das ist jetzt gerade, wo ich, das ist ein Prozess, den durchlaufe ich gerade, dass ich mich damit überhaupt selbst konkreter auseinandersetze. Aber genau dieses Gefühl ist, glaube ich, eine Gefahr, oder nicht, dass man
und
einfach
dann,
selbst noch nicht mal weiß, was, wie es jetzt gerade aussieht. So dieses
und es ist auch
Leben
wichtig,
nach Kontostand oder so.
Genau, es ist auch wichtig, sich mal all seiner Glaubenssätze bewusst zu werden. Also es gibt so Menschen, die sagen, ja, also in Berlin zahlen die nicht mehr. Also wenn ich schon mit so einem Glaubenssatz unterwegs bin, in Berlin zahlen die nicht mehr, dann werde ich auch die, die selbst in Berlin mehr zahlen, nicht finden können.
Ja.
Oder es gibt Menschen, die sagen, nein, also in meiner Branche zahlen die nicht mehr. Das ist alles Quatsch. Man muss sich hingucken und sich fragen, was muss ich tun, um mich als Experte zu positionieren? Denn erst, wenn ich mich als Experte positioniere, kann ich auch Expertenhonorare verlangen.
Okay, das
oder
heißt,
wie kann ich skalieren, damit ich eben wegkomme davon? Also in meinem Buch habe ich beispielsweise das Unternehmen Feuerwehr porträtiert. Mit 16 wusste der schon, dass der unbedingt was mit Nähen und Taschen machen wollte und hat damals davon geträumt, eine Tasche pro Tag. Also da werden aus alten Feuerwehrschläuchen im Upcycling-Verfahren coole, hippe Taschen gemacht. Der hat damals davon geträumt, eine Tasche pro Tag zu verkaufen. So, damit hätte der auch durchaus seine Miete zahlen können. Heute verkauft er nicht eine, heute verkauft er hunderte. Der skaliert aber richtig mit Shop-in-Shop-Systemen und allem drum und dran, was man haben kann und Plattformen und so. Und da fängt es an, spannend zu werden.
Ja, das spricht auch für diese großes Ziel, große Vision. Vielleicht ist eine Tasche am Tag nicht die größte Vision, die man haben kann.
Naja, in der Startup-Szene heißt es doch so schön, think big, start small.
Ja.
Und genau das hat er gemacht und dann sukzessive aufgebaut.
Sehr schön. Und generell, wie finde ich denn, wenn ich jetzt neu bin als Selbstständiger, wie finde ich denn überhaupt generell den richtigen Preis für mich? Wo du auch sagst, dass, wenn ich in mich investiere, werde ich selbst wertvoller. Aber was ist denn, wie finde ich den Wert von meinen Produkten oder meinen Dienstleistungen?
Genau, jetzt muss man erstmal angucken, ob jemand eben ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet. Und dann wird man natürlich eine Marktforschung machen und gucken, was ist vergleichbar am Markt? Was wird so gezahlt? Also nehmen wir jetzt mal das Beispiel Coaching. Da haben wir Coaches. Wir haben, glaube ich, 65.000 Coaches in Deutschland. Und die nehmen am Stundenlohn von 30 Euro bis 500. So, ist ja erstmal eine gewisse Spanne, für eine Stunde wohlgemerkt. Ja. 30 Euro bis 500, so. Es gibt Menschen, die kommen über 30 Euro nie hinaus. Das hat einerseits mit ihrer Einstellung zum Geld zu tun, aber andererseits eben auch mit der Zielgruppe, die sie sich ausgewählt haben und auch mit dem Wert, den sie anscheinend für andere schaffen.
So, ja.
Da kommt auch die Frage des Selbstbewusstseins mit rein. So, dann aber diejenigen, die sagen, ich baue einen richtig klaren Prozess auf, ich bin mir des Wertes bewusst, den ich schaffe, ich komme damit ins Referenzmarketing rein, also ins Empfehlungsmarketing, dass man weiterempfohlen wird. Ich weiß einfach, dass die Leute für einen Prozess von so und so vielen Stunden am Ende wirklich diese Ergebnisse haben und sie sind nachher dann so nachgefragt, dass sie über den Preis aussteuern. Da siehst du einfach, das ist ein ganz organischer Weg. Also meine eigene Einstellung war auch, dass ich gesagt habe, ich erhöhe meine Preise in dem Moment, wo ich so nachgefragt bin, dass ich über den Preis aussteuern muss. Und das ist etwas, was sich sehr gut anfühlt, weil man damit Preise organisch entwickelt. Und ich kann einfach mal so einen Coaching-Tipp mit auf den Weg geben. Wenn ihr beispielsweise jetzt für euch selber überlegt, was nehmt ihr für einen Preis, dann nehmt euch mal drei DIN A4 Blätter und schreibt euch drei unterschiedliche Preise drauf. Der eine Preis ist der niedrigste, wo ihr sagt, unter den geht ihr unter Garantie nicht und unter den dürft ihr dann auch nie gehen, weil eure Kunden in Honorarverhandlungen ganz genau spüren, ob da noch Verhandlungsmasse drin ist oder nicht. Dann macht ihr euch einen zweiten Preis, wo ihr sagt, der fühlt sich gut für euch an, den würdet ihr gerne erzielen. Und dann macht ihr euch einen dritten Preis und sagt, wow, wenn ihr den erlangen würde, das würde sich richtig gut anfühlen. So, und da wirklich mal auf diese drei Blätter mal rein draufstellen, in diese Zahl reinspüren, wie sich das anfühlt und dann eben die Erfahrungen sammeln, wenn ihr eben dann in Honorarverhandlungen seid oder Preisverhandlungen, wie reagieren eure Kunden darauf?
Ja. Und womit soll ich denn reingehen? Mit dem, es fühlt sich toll an, also in eine Verhandlung, was sollte ich denn als erstes nennen? Ich kenne ganz viele, wie kriege ich das hin? Bestes Beispiel am Anfang, man musste gar nicht mit mir reden und ich habe mich selbst runtergehandelt, weil ich Angst hatte, dass ich ein Nein bekomme, habe ich mich halt selbst immer weiter runtergehandelt und habe gefühlt, wenn ich jetzt drei Zahlen hätte, hätte ich immer den niedrigsten genommen, weil ich dachte so, bitte, Hauptsache es funktioniert.
Ja, aber hätte dir denn da diese Übung nicht schon geholfen, wenn du da drei Preise gehabt hättest und gar nicht ist mit so einer viel zu hohen Zahl reingegangen? Weil eine Sache ist klar, nehmen wir jetzt mal an, jemand geht da mit 300 Euro rein Und dann lässt er sich, dann handelt er sich selber auf 150 runter. Dann ist ein Preis nicht mehr glaubwürdig. So, und deswegen ist so entscheidend, dass man eine Untergrenze hat und für sich selber ganz klar hat, darunter geht man nicht. Und dann ist einem auch der Kunde egal, wenn der einen noch darunter handeln möchte, weil die das
Ja.
spüren. So, und am Anfang möchte man natürlich am liebsten jeden Auftrag mitnehmen, um irgendwie eine halbwegs vernünftige Auftragslage zu haben. Da mache ich aber mit meinen Coaching-Klienten ein anderes Modell. Ich sage, niemals herunterhandeln lassen, sondern gegebenenfalls immer fragen, ein Angebot modular aufbauen. Welches der Module kann man rausstreichen, damit man sein Gesicht wahren kann? Also das ist ein
Okay,
Tipp,
ja.
der da sich wirklich sehr gut anfühlt und dann sich des Wertes auch bewusst sein, den man schafft, weil man dann eben auch nicht nochmal sich runterhandeln lassen muss, weil man das einfach weiß. Und ein dritter Tipp, was sehr gut ist am Anfang, dass man sich Pilotkunden sucht, dass man einfach sagt, ich mache jetzt, nehmen wir das Beispiel Coaching mal, Coaching für 50 Euro die Stunde, weil ich gerade eine neue Methode entwickelt habe und die eben mit Pilotkunden ausprobieren möchte. Und der Deal ist dann aber immer, ihr nehmt weniger Geld dafür und dafür bekommt ihr aber einen anderen Mehrwert. Also das ist auch das, was ich vorhin sagte, mich interessiert immer
Ja.
das Verhältnis von Wert und Preis. Es gibt ja ganz viele Dinge, die für einen wertvoll sein können. Also beispielsweise, dass man ein richtig kompetentes, gutes Feedback bekommt von jemandem, der sagt, also das würde ich nie trinken, das würde ich nie essen, das würde ich nie nutzen oder aber eben auch, also das wäre das, was ich noch bräuchte, um das eben entsprechend zu kaufen. Und so ein Feedback kann den gleichen Gegenwert haben wie dann eben auch das Pekuniäre.
Ja, und das dann natürlich auch mit den Kunden offen kommunizieren, dass man das anbietet. Dass es quasi ein Pilotkunde ist, dass er ihm auch bewusst ist, dass er
Genau.
jetzt nicht noch in 3 Jahren für 50 Euro die Dienstleistung bekommt.
Genau.
Okay. Und was für dich, also was jetzt häufiger durchgeklungen ist, also gefühlt der Weg zu höheren Preisen ist eine sehr starke Spezialisierung, eine Experte zu werden in einem kleinen Bereich. Und dann, wenn die Nachfrage so groß ist, ja, dann muss man automatisch ja mit den Preisen hochgehen. Einfach weil man ja nicht rund um die Uhr arbeiten kann, sondern einfach um so die Auslese zu machen, kann man denn über den Preis gehen. Macht
Also
das denn Sinn? Ja?
soll ein
Macht
kleines
das?
Beispiel bringen.
Ja.
Also jeder von euch kennt wahrscheinlich Gummibärchen.
Klar, wahrscheinlich schon.
Und vermutlich hast du auch schon mal Gummibärchen von Haribo gegessen.
Auf jeden Fall,
Was kostet so eine Gummibärchentüte mit 200 Gramm?
90 Cent, weiß ich gar nicht so
Genau, das gibt
genau.
jetzt inzwischen gibt es, glaube ich, 250 Gramm teilweise für 99 Cent so. Haribo macht ja auch Lakritze. Und als ich unterwegs war auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern, bin ich auf der Ambiente Johann von Bülow begegnet. Damals
Ja.
war der noch überhaupt nicht so bekannt wie heute. Johann von Bülow hat die kleinste Lakritzfabrik aufgemacht und das größte Lakritzimperium, was man sich vorstellen kann, innerhalb weniger Jahre aufgebaut. Was hat er gemacht? Er hat sich eine radikale Nische gesucht als Lakritzanbieter. Heute hat er ein Shop-in-Shop-System im KDW. Das ist die köstlichste, also ich liebe Lakritze, für mich die köstlichste Lakritze. Und mal, um euch ein Beispiel zu geben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kosten 100 Gramm 12 Euro.
Ja.
So, und ich sage das, weil es gibt genügend Menschen, die bereit sind, für 100 Gramm Lakritz 12 Euro auszugeben, dass dieser Mann Millionär werden konnte. Und er hat ein grandioses Marketing aufgebaut, er hat eine grandiose Nische besetzt, er ist in Kooperationen gegangen, beispielsweise mit Fashion Week und ähnlichem mehr, wo seine Lakritze plötzlich nicht mehr irgendein billiges, eine billige Süßigkeit ist, die vor der Kasse im Supermarkt liegt, sondern wo das ein Lifestyle-Produkt geworden ist. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber seine gesamte Social-Media-Marketing-Strategie ist grandios. Und von solchen Menschen, die ich eben in meinem Buch porträtiert habe, kann man unglaublich viel lernen für die eigene Positionierung.
Ja, spannend. Vor allen Dingen kann ich mir gut vorstellen, wenn man jemand anderen erzählt hätte, ohne diese Geschichte, zu sagen, Mensch, ich mache jetzt Lakritz, werden ihm wahrscheinlich die allermeisten gesagt haben, der
Genau.
Markt ist besetzt von Haribo.
Genau.
Ja, super, super spannend, super spannend.
Und deswegen sage ich auch immer, schaut nicht auf den Markt, sondern gründet von euch heraus mit den eigenen Stärken, was ihr in die Welt bringen wollt. Natürlich in Resonanz mit einem Kundenavatar, der entweder ein Problem hat, was ihr lösen kann, oder einen Wunsch hat, den ihr erfüllen könnt, oder etwas, was ihr selber, was euch noch fehlt am Markt, das kann auch vielen anderen fehlen, oder etwas, was man besser machen kann. Also es gibt so viele Wege, wie ein Unternehmer zu denken, um neue Nischen zu erschließen.
Ja, das ist auch so ein wiederkehrendes Element, was du immer so am Rande anreißt, ist, dass das am Ende wahnsinnig viel Wissen ist, was man braucht über Marketing, Positionierung, unternehmerisches Denken. Das lerne ich ja ansonsten nirgendwo. So
Gibt es
ein
einen Ort, wo man das
Umfeld,
lernen kann?
ja, aber so ein Umfeld zu schaffen, das hattest du schon gesagt, das ist unglaublich wichtig, sich ein Umfeld aufzubauen von anderen, die so denken. Und wo lerne ich es ansonsten? Wo kann ich das alles lernen? Beziehungsweise noch viel wichtiger, woher weiß ich, was ich denn jetzt lernen müsste? Weil eventuell sehe ich ja gar nicht die Hürde, die mich gerade am meisten blockiert.
Also, erstmal gibt es heute glücklicherweise unglaublich viel Wissen, was man kostenfrei im Internet bekommen kann. Und da passiert aber genau das Problem, Melchior, was du gerade angesprochen hast. Wir haben einen Zugriff auf so wahnsinnig viele Informationen, dass es einen regelrecht erschlägt. So, deswegen bezeichne ich mich scherzeshalber auch ganz gerne als ein Guide durch den digitalen Dschungel, weil man muss wissen, was die Kompatibilität der Komponenten angeht, was man A braucht und was B auch miteinander kompatibel ist. Also die ersten, ich gebe einfach mal so ein paar Tipps, wo man, wenn man eben ein junger Gründer ist, wirklich sehr viel Informationen in sehr kurzer Zeit bekommen kann.
Ja.
Die DEGUT ist ja die Deutsche Gründermesse, die findet immer im Oktober statt, ist eine großartige Veranstaltung, um sich einen guten Überblick zu verschaffen. Dann gibt es den Entrepreneurship Summit, der findet im Herbst auch statt in der Freien Universität Berlin, der von Professor Faltin ins Leben gerufen worden ist. Das sind zwei Veranstaltungen, wo man Gleichgesinnten begegnen kann, wo man viele Vorträge hören kann, wo man viele Workshops besuchen kann. Dann gibt es den VGSD, das ist der Verband der Selbstständigen und Gründer Deutschlands, wo man für 5 € im Monat Experten-Telcos sich anhören kann zu ganz vielen Themen. So, Contist macht ja letztendlich auch etwas Ähnliches. Ihr baut es gerade auf, einen großen Wissenspool für Selbstständige und Gründer, für das Wissen, was man da braucht. Dann gibt es Webinare. Ich habe beispielsweise bei EduDip eine eigene Webinarakademie, wo ich auch immer wieder kostenfreie Webinare anbiete, weil es mir wichtig ist, dass Selbstständige von Anfang an die Erfolgsstrategien kennen, auf die es ankommt. Du hast es so schön von als Handwerkszeug bezeichnet. Ja, es ist ein Handwerkszeug. Und ein gutes Handwerkszeug, früher hat man ja noch einen Geschäftsplan geschrieben, heute arbeitet man mit der Business Model Canvas. So, und wer sich einfach diese 9 Komponenten einmal anschaut, die dazugehören, dass man die Selbstständigkeit gut aufbaut, der kommt bis zu einem gewissen Punkt im Selbstlernverfahren. Und für mich ist immer eine spannende Frage, bis wo kann ein Mensch gehen, der sich die Dinge selber aneignet und ab wo kriegt er wirklich Unterstützung durch einen Coach beispielsweise oder einen Mentor oder ein Erfolgsteam. Und das ist eine spannende Sache, dass 1 plus 1 gleich 3 wird. Und zwar ähnlich wie bei Mann und Frau, ein Kind, eine Selbstständigkeit, eine Gründung, Falsi nannte das mal ein Gedankenkind. Und es ist ein ganz schöner Ausdruck. Erstmal haben wir eine Vision und dann gibt es eben Menschen, die nicht in dem Modus des Träumens verharren, sondern die die Vision auch umsetzen, diese Umsetzungsenergie entwickeln. Und so kommt Neues in die Welt.
Spannend. Also meine eigene Erfahrung ist gerade so im Internet und mit Kursen und generell auch Seminare. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe ab einem gewissen Punkt immer das Gefühl, dass ich sage, okay, alles, was in einem Buch steht, was ich in einem Seminar für eine große Masse höre, das ist eben, das ist so ein bisschen so wie die Fußarbeit beim Boxen, aber wirklich, wenn ich richtig gut werden will, dann brauche ich auch 1:1 Betreuung oder zumindest einen Austauschpartner, der mir so ein bisschen auch einfach manche Sachen spiegelt, weil nicht einfach immer ein so der 10-Schritte-Plan zum Erfolg, der funktioniert halt nicht überall gleich. Der bringt den einen wahnsinnig nach vorne und den anderen halt nicht so unbedingt,
Und
weil er
du hast
vielleicht die zehn
gerade den
Sätze schon
schönen
umgesetzt hat.
Begriff verwandt. Das ist genau die Kraft des Coachings. Das ist die Spiegelung. Wenn dir ein Mensch sagt, Mensch Melchior, das ist ja großartig. Also in meinem Buch habe ich den Peter Dahmen porträtiert. Er hat als Abschlussarbeit als Grafiker eine 3D-Karte, eine Pop-up-Karte entwickelt. Und mit der hat er jahrelang nichts gemacht, bis er eines Tages einer Freundin zum Geburtstag eine Pop-up-Karte geschenkt hat. Und die war so begeistert und so fasziniert und hat gesagt, Mensch Peter, du musst damit etwas machen. Heute ist er einer der renommiertesten, weltweit angefragten Pop-up-Artists. Weil jemand mal wirklich an seinen Kern herangekommen ist, an seine Stärken, an seine Potenziale und ihn ermutigt hat, damit etwas weiterzumachen. Und das ist genau der Grund, warum ich eben diese Erfolgsteams heute leite, damit die Menschen eine Chance bekommen, diese Synergie in einer Gruppe zu haben, mit Gleichgesinnten zum einen zu sehen, Mensch, da gibt's andere Menschen, die genauso kämpfen, die gleichen Probleme haben. Aber bei mir ist das eben nicht einfach jetzt nur so ein nettes Treffen, sondern das ist ein richtiges seminaristisch aufgebautes Programm, weil ich die Stufen kenne, durch die jeder Mensch in den ersten 3 Jahren der Gründung gehen muss. Oder auch wenn er schon selbstständig ist, was er heute lernen muss, um die digitalen Techniken zu nutzen, die es wirklich in sich haben. Und ich selber bin in Mastermind-Gruppen und in digitalen Mentorenprogrammen drin, weil ich da auch eine Anleitung brauche und auch, weil ich keine Lust habe, das ausschließlich mit Videos zu machen. Da wird man ja irgendwann ganz videodösig und müde und überdrüssig.
Ja, und also ich persönlich bei mir merke immer, alles, was mir leicht fällt, konsumiere ich auch lieber. Das heißt, ich würde es ohne externe Hilfe, würde ich das Risiko sehen, dass ich ja das konsumiere, worin ich sowieso schon sehr, sehr gut bin und an bestimmte Themen nicht rangehen würde, weil es mir einfach zu mühselig ist. Also das ist so, das beobachte ich bei mir persönlich.
Genau, ein Sparringspartner gibt einem dann Deadlines und auch eben manchmal provokative Interventionen. Genau das gehört auch dazu.
Was ist da generell das Thema? Wir waren ja schon beim Geld verdienen. Das Thema, wie viel geben Selbstständige eigentlich für die Fortbildung aus? Ich habe gestern Vormittag einen Termin gehabt von einem Netzwerk aus Selbstständigen, der gesagt hat, ja, Selbstständige geben ja nie was für die Fortbildung aus. Wo ich dachte, okay, interessant. Weil wir es ja nicht in der Schule lernen, müssen wir ja eigentlich als Selbstständige regelmäßig investieren in unsere Fortbildung, weil wir haben es halt nicht auf dem Gymnasium oder in der Uni oder irgendwo gelernt. Wie stehst du dazu? Gibt es da einen bestimmten Richtwert, wo ich sage, okay, so viel sollte ich für meine Fortbildung ausgeben oder ist das absolut unabhängig und lässt sich gar nicht pauschalisieren?
Also es gibt ja 2 Arten. So als Selbstständiger ist man ja nicht nur selbst und ständig, sondern ist sein eigener CEO und sein eigener bester Mitarbeiter. So, und das ist immer die Gefahr, dass man in dem berühmten Hamsterrad zwar wahnsinnig viel arbeitet, selbst und ständig, aber nicht wirklich eben skaliert oder besser wird. Und deswegen ist ganz entscheidend, nicht ausschließlich im Unternehmen zu arbeiten, sondern immer wieder auch am Unternehmen. Und dieses am Unternehmen sind ja genau die Learnings, die man dann mit eben dem Investment, was man in die eigene Weiterentwicklung tätigt, auch tut, wenn man in den Austausch geht. Und man kann sich überlegen, ob man eben prozentual einfach von den Gewinnen sagt, einen bestimmten Anteil verwendet man in die Weiterentwicklung, in die Selbstentfaltung. Wie man genauso einen bestimmten Anteil seines Gewinns auch sicherlich in Dienstleistungen investiert, wo man sagt, das möchte man outsourcen, das möchte man nicht selber machen, weil man sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann. Also insofern, ohne permanente Weiterentwicklung, ohne permanentes Lernen wird man nie wirklich erfolgreich werden, weil das ist das Faszinierende an der Selbstständigkeit. Der Weg zum Erfolg ist kein Lift, das ist eine Treppe, aber eine sehr faszinierende Treppe, weil sie keine letzte Stufe kennt. Und da kann ich nur sagen, meine eigene Lernkurve ist in den letzten Jahren wirklich extrem steil gewesen. Also ich habe schon immer gern und viel gelernt, aber nirgends lernt man so viel wie bei der Selbstständigkeit, weil man ja aus jedem, aus allem tagtäglich, aus den negativen Erfahrungen, aus den Fehlern, das sind ja alles wertvolle Learnings, die einen den nächsten Schritt wieder weiterbringen. Um ein kleines Beispiel dafür zu geben, ich habe innerhalb von 5 Jahren 5 Websites gemacht. Der helle Wahnsinn, jedes Jahr eine neue Website. Aber ich habe auch jedes Jahr extrem viel dazugelernt. Am Anfang waren meine Websites zwar hübsch, aber ich hatte keinen klaren Kundenavatar. So, dann habe ich mit unglaublich vielen URLs rumexperimentiert, bis ich endlich bei meinem eigenen Namen gelandet bin. So, dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich Funnel-Systeme aufbauen möchte, brauche ich Newsletter-Systeme, die taggen können. Das waren Begriffe, die kannte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht. So, und das sind eben die wertvollen Learnings, die man dann, wenn man permanent in die Weiterentwicklung investiert hat und man wirklich merkt, wie man da immer wieder auf die nächste Stufe kommt und das macht auch total viel Spaß. Und deswegen ist eine Sache auch ganz wichtig, also alle, die jetzt noch am Anfang stehen und zuhören, vergleicht euch nie zu eurem Nachteil, guckt nicht um euch und denkt mal, oh, die anderen sind alle so toll und das schaffe ich nie. Doch, Ihr könnt das auch schaffen, aber schaut euch einfach an, da wo die heute sind, sind die nicht seit gestern, sondern da liegt ein langer Weg hinter denen, was die alles aufgebaut haben. Und deswegen Schritt für Schritt und ab und an mal anhalten, ab und an mal umdrehen, ab und an mal zurückschauen und auch stolz sein auf das, was schon alles gelaufen ist.
Ja, das hätte ich mir gerne vor 4, 5 Jahren auch angehört. Ich kenne diesen Blick zu den anderen und so denken, oh, das will ich auch unbedingt und dann gebe ich mir 6 Monate Mühe und bin frustriert, dass ich das noch nicht geschafft habe. Aber wenn ich mir mal vor Augen halte, dass das andere, mit denen ich mich gerade verglichen habe, eventuell seit 10 Jahren machen, das relativiert das tatsächlich sehr. Dieses Vergleichen ist, sich einfach mal vor zu Augen halten, dass es halt ein Weg ist und dass man eben, es ist eine Treppe. Man kann nicht einfach auch mal 10 Schritte, Stufen auf einmal gehen, sondern man muss halt sich auf die nächste konzentrieren. Ja, das kenne ich aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung sehr
ja,
gut.
Ja, das Vergleichen ist dann wertvoll, wenn man sich Menschen nimmt, wo man sagt, es sind die Vorbilder. Und bei jedem Vorbild sich überlegt, was hat er an Fähigkeiten, an Kompetenzen, an Eigenschaften, die man selber gerne hätte. Weil auch da kann ganz viel Kraft drin stecken, sich an Vorbildern zu orientieren, sich einen Mentor zu suchen oder eben Menschen, von denen man dann entsprechend lernen kann. Das Tolle ist ja, man weiß heute, das Gehirn ermöglicht uns bis zum letzten Atemzug zu lernen, ständig Neues zu lernen. Und das meiste, was andere können, kann man auch. Allerdings, es gibt ja dieses schöne Buch The Outliers, die Überflieger, wo man auch weiß, um bestimmte Fähigkeiten zu haben, beispielsweise wie ein Pianist, brillant auswendig Sonaten auf der Bühne vor tausenden von Leuten zu spielen, braucht es halt doch eine ganze Menge Stunden an Übung. Und deswegen schließen wir vielleicht auch nochmal so den Kreis zu dem Anfang. Du hast ja gefragt, Neuanfänge, ja. Kann man eigentlich ständig neu anfangen? Wer ständig neu anfängt, wird nie ein Experte werden, weil es immer einen gewissen Zeitraum braucht, bis man eine Expertise aufgebaut hat und eben auch da seinen Weg geht und aus allem lernt und weitergeht. Das heißt nicht, wenn man heute, sagen wir mal, 80 bis 100 Jahre alt wird, dass man nicht mehrere Neuanfänge haben kann. Und ich arbeite sehr stark nach dem 7-Jahres-Rhythmus. Alle 7 Jahre haben sich ja unsere Zellen des Körpers einmal rundum erneuert. Und damit gehen nicht nur körperliche Veränderungen einher, sondern auch seelisch-geistige. Und ich glaube, die Seele will wachsen. Und wenn man das im eigenen Leben mal so zurückverfolgt, 35, 42, 49, ich weiß, es sind Zeiten, die noch vor dir liegen, es liegen noch tolle Jahre vor dir, da passieren Umbrüche. Aber du kannst es genauso gut mit 21, 28, 35 gucken. Da passieren immer wieder Umbrüche. Entweder steht man eben davor, jetzt eine Familie gründen zu wollen oder vom nächsten Karriereschritt. Und das lohnt sich, alle 7 Jahre da auch immer noch mal so Bilanz zu ziehen. Was waren die letzten 7 Jahre und in welche neue Lebensphase begibt man sich in den nächsten 7 Jahren?
Das ist spannend. Das heißt, es ist so ein bisschen auch die Frage, die ich so vom Eingang hatte. Gerade so dieses, was will ich eigentlich wirklich? Dass man sich das halt auch wirklich wiederkehrend immer stellt. Einfach weil wirklich ja das Umfeld anders ist, beziehungsweise man selbst steht ja auch dann auch woanders, wenn man denn einen Schritt ins Neuland wagt. Ich möchte nochmal anknüpfen an das Thema Sparringspartner, Spiegeln und so weiter. Das Thema Coach ist für mich und glaube ich auch für ganz viele andere, man hört und liest zwar immer, das kann helfen und auch wir haben schon darüber gesprochen, dass das helfen kann. Es ist unglaublich schwer. Wie finde ich denn jetzt aus einer Bandbreite von 30 bis 500 Euro die Stunde den richtigen? Sollte ich da jetzt nach Preis gehen? Soll ich nach Spezialisierung gehen? Wonach gehe ich und wie wird es für mich greifbar als jemand, der sagt, Mensch, ein Coach wäre schön, aber ich habe keine Ahnung, wer und wie?
Das ist eine spannende und eine gute Frage, weil ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, damals den Gründerzuschuss beantragt habe und auch bekommen habe und im Rahmen dessen hatte ich ein Anrecht auf einen Gründercoach und ich habe mich damals riesig gefreut und dachte, yeah, genial, weil das war für mich noch sowas gewisserweise Verzaubertes. Ich konnte mir, bevor ich selbst die Ausbildung zum Business Coach gemacht habe, gar nicht genau vorstellen, was das eigentlich ist. Ja, und war dann auf der Suche. Und es ist wirklich nicht einfach, bei faktisch 65.000 Coaches am Markt, den zu finden, der zu einem passt. Ich habe dann leider keine gute Erfahrung gemacht. In meiner Coaching-Ausbildung habe ich dann im ersten Ausbildungswochenende schon gelernt, dass er alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Nämlich anstatt mich bei meinen großen Visionen zu unterstützen, sie umzusetzen, wollte er sie mir ausreden. Und da es mir nach jeder Coachingstunde immer schlechter ging, habe ich den dann irgendwann aufgegeben. So, das ist schon mal ein erster Indikator. Was ich empfehlen würde, ist erstens, geht nach dem Thema. Das erstmal unabhängig jetzt vom Geld. Ihr braucht einen Coach, der für das Thema, wo ihr ein Coaching und ein Gegenüber braucht, auch wirklich spezialisiert ist. Es gibt Flirt-Coaches, es gibt Beziehungs-Coaches, es gibt Business-Coaches, es gibt Startup-Coaches. Also erstmal gucken, in welchem Bereich habt ihr einen Wunsch, euch weiterzuentwickeln und habt ein starkes Gegenüber, was schon da ist, wo ihr hin wollt. So, dann, das kann man ja heute, man kann sich ja die Websites angucken, einfach mal so ein bisschen googeln, Websites anschauen, dann unbedingt ein Vorgespräch ausmachen. Also ich biete ein kostenfreies Vorgespräch an, und zwar aus zwei Gründen. Erstmal muss ich in dem Gespräch herausfinden, möchte ich mit dem Klienten zusammenarbeiten und umgekehrt aber auch dem Klienten die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen, ob der mit mir zusammenarbeiten möchte. Und das hat ganz viel mit Nasenfaktor zu tun. Weil Kompetenz ist das eine, das ist wichtig. Aber wenn der Nasenfaktor nicht stimmt, weil du mich im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen kannst, dann kannst du kein Vertrauen aufbauen. Und dann kann auch so ein Coaching-Prozess nie gut laufen. So, was nicht unbedingt jetzt, also was dann, das Dritte, was wichtig ist, hat der Coach auch wirklich eine qualifizierte Ausbildung? Und das ist aus folgendem Grund wichtig. Natürlich zählen Berufs- und Lebenserfahrung, aber Coaching-Gespräche laufen vollkommen anders ab als die Gespräche, die wir jetzt gerade miteinander führen. Ja. Die folgen einer klaren Coaching-Matrix. Die sind darauf angelegt, dass ein Coaching-Klient am Ende einer Stunde oder eines Coachingsprozesses seine Ziele erreicht oder zumindest den signifikant näher gekommen ist. Und das kann man nur garantieren, wenn man eben diesen Coaching-Prozess kennt, weil darin passieren ja verschiedene Dinge. Ich gebe natürlich auch Erfahrungswissen weiter. Aber um Menschen ins neue Denken hineinbringen zu können, wir alle haben ja so Datenautobahnen im Kopf. Das Gehirn liebt es routinisiert, immer wieder das Gleiche zu denken. Wir haben täglich 60.000 Gedanken. Das sind keine genuin neuen eigenen Gedanken, sondern was weiß ich, manche Gedanken immer wieder, wie die Fliege, die gegen das Glas stürmt, bestimmte Gedanken so. Und um Menschen daraus zu befreien, aus solchen Gedankenschleifen und sie ins offene neue Denken hineinzubringen, was ihnen neue Perspektiven öffnet, braucht man die Coaching-Techniken. Weil das hat ja ganz viel mit Neurowissenschaften zu tun. Wie funktioniert unser Gehirn? Und nicht nur das Gehirn als solches, sondern wir haben ein Zusammenspiel von Gedanken, Emotionen und Handlungen. So, und da gibt es Techniken, die man lernen kann, um über die Gedanken an die Gefühle ranzukommen und über die Gefühle auch ans Handeln ranzukommen. Bestimmte Dinge müssen beispielsweise körperlich geankert werden, wenn man eben Glaubenssätze aufbrechen möchte.
Ja.
So, von daher. Ich habe eine richtige Checkliste entwickelt für Menschen, die auf der Suche nach einem Coach sind, und das können wir auch gerne in die Shownotes unten verlinken. Die könnt ihr euch kostenfrei von meiner Website runterladen, und da habt ihr dann nochmal weitere Punkte, auf die ich achten würde, neben der Fachkompetenz, neben eben der Sympathie, die da ist, den Ausbildung. Sicherlich ist auch nochmal ein Indikator die Referenzen, die jemand bekommen hat. Das kann man ja heute auch sehr schnell im Internet einfach nachschauen. Was hat der, wie zufrieden waren andere Kunden damit? Dann das Vorgespräch zu führen, da ein anderes Mal. Ja, und das Letzte ist dann wirklich der Preis. Weil ich sage, ich würde mich beispielsweise nicht über den Preis vergleichen lassen. Ich lasse mich ausschließlich über meine Leistung vergleichen. Und meine Leistung unterscheidet sich fundamental von vielen Coaches. Zum einen, weil ich ein klassisches Programm aufgebaut habe, weil ich einen klaren Methodenkoffer habe, weil meine Coaching-Klienten vor jeder Coaching-Sitzung von mir eine Übung bekommen, die sie schriftlich vorbereiten, weil ich sage, denken können die alleine. Damit müssen die nicht anfangen, wenn die mir gegenüber sitzen. Damit die mich hundertprozentig für das Sparring nutzen können. Also all solche Faktoren.
Das hilft schon mal weiter. Diese Checkliste werden wir, ähnlich wie letzte Woche Donnerstag, als unser guter Datenschutzbeauftragter alle Unterlagen verlinkt hat, einfach, denke ich, in die Kommentare posten und dann später, wenn wir es dann hochladen, irgendwo in den Shownotes Zusammenfassung, denke ich, überall verlinken. Ist tatsächlich, wenn man da klare Fragen hat, mit denen man sich wie man sich nähern kann, weil das merke ich bei vielen Gesprächen, es haben viele immer, die haben den Wunsch, würden es gerne, es fehlt aber so ein bisschen der Zugang. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll. Ansonsten.
Und dann natürlich auch, wenn man bei einem Coach ist, wo man sich nicht wohlfühlt, sofort abbrechen. Sofort abbrechen. Also unbedingt Feedback geben dem Coach, aber da auch nicht bleiben, wenn man kein gutes Gefühl hat.
Also nicht aus Höflichkeit plötzlich
Da ist ein hohes
nicht das
Investment da, oder ist
Aussitzen.
ein hohes Interesse, dass da mal was rauskommt. Ich sage immer gerne, einen Coach zu bezahlen, das ist keine Ausgabe, das ist ein Investment. Und ein Investment muss einen Return on Invest haben. Ansonsten hat sich das nicht rentiert.
Ja, sehr guter Hinweis. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das ist kein Wohlfühlprogramm beziehungsweise ein Spa-Erlebnis, sondern man sollte schon irgendwas wiederbekommen. Ansonsten neigen wir uns langsam dem Ende. Ich schaue sonst nochmal, ob und welche Fragen nochmal da sind. Das heißt, wenn ihr, du, lieber Zuschauer, Fragen hast, gerne jetzt in die Kommentare, dass wir da noch einmal drauf eingehen können. Ich kann ansonsten vielleicht schon mal ankündigen, wenn man jetzt sagt, Mensch, Kerstin, das war super spannend. Dich findet man im Internet relativ leicht, weil du sagtest es ja bereits. Ich glaube, fünf Webseiten hat es gebraucht, bis du jetzt deinen eigenen Namen zur Webseite gemacht hast. Das heißt, sollte jetzt ja leicht zu finden sein. Aber du bist auch in der nächsten Woche bei Contest, das gilt jetzt natürlich nur für die Berliner im Einzugsbereich, am Dienstag, wenn ich das sehe, Dienstag, am den 6. März, bist du in echt, in Haut und Farbe anwesend um 19 Uhr. Das heißt, jeder, der gerade zuschaut, erstmal herzlich eingeladen. Und da ist das Thema VGSD, Verein für Gründer und Selbstständige, wo ich übrigens auch schon seit zweieinhalb Jahren Mitglied bin, kann ich wärmstens empfehlen. Es ist insbesondere, muss ich da einen Werbepitch draus machen? Nein, ich finde es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir als Selbstständige eine Stimme haben, auch politische Statements haben, weil das hat man gerade jetzt im Wahlkampf gesehen, in Verhandlungen über die große Koalition und so. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir Selbstständige uns zusammentun und auch politisch eine Stimme haben. Und das macht der VGSD tatsächlich vorbildlich. Und das ist der Grund, warum ich seit zweieinhalb Jahren auch Mitglied bin und das unterstütze. Aber dazu nächste Woche Dienstag am 6. März gerne alle, die in Berlin und Umgebung sind, dazukommen. Und alle anderen können es dann wahrscheinlich auch ganz gerne googeln. Ansonsten hast du es auch ein paar Mal angesprochen, dein Buch. Magst du da vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen? Das verlinken wir dann auch sehr gerne.
Ja, also die Frage war ja, wie kann man es lernen, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein? Und natürlich, indem man sich an erfolgreichen Unternehmern orientiert. Mein Buch heißt Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Ich habe nicht nur ungewöhnliche Unternehmer, sondern auch ungewöhnliche Unternehmerinnen porträtiert mit ihren Erfolgsstrategien. Und das Spannende daran ist, dass es aus ganz unterschiedlichen Bereichen die Erfolgsstrategien sind. Also von Digitalunternehmern über Tourismus, Gastronomie, Altenpflege, unterschiedlichste Bereiche mit den Erfolgsstrategien, wobei Erfolg ja für jeden etwas anderes bedeutet. Also von Menschen, die Serial Entrepreneur werden wollten, über Menschen, die Millionär werden wollten, über Menschen, die einfach wieder mit den Händen arbeiten wollten, Menschen, die wieder mehr Beruf und Familie miteinander verbinden wollten, ganz unterschiedliche Modelle. Und das ist eben wichtig, für sich selber zu bestimmen, was bedeutet Erfolg für dich? Wie möchtest du leben und arbeiten? Denn die Arbeit ist ein ganz zentraler Teil deines Lebens. Im Zweifelsfalle verbringst du mehr Zeit mit deiner Arbeit als mit deiner Familie. Und deswegen lohnt es sich, einen Beruf zu ergreifen, der der eigenen Berufung entspricht, um im Flow zu sein, um Freude daran zu haben und um sich damit ein Leben lang auch weiterentfalten zu können und vor allen Dingen, um seine eigene Stimme und seine eigenen Potenziale einzubringen. Von daher empfehle ich, dieses Buch unbedingt lesen.
Okay, das heißt, es hat ja jeder, der jetzt hier zugeschaut hat und bis jetzt noch dran ist, schon so einen ersten Eindruck von dir bekommen und von dem, wie du an bestimmte Dinge und Probleme, Herausforderungen im Leben rangehst. Und in dem Buch gibt's dann deutlich mehr. Ja, ansonsten bei den Fragen ist tatsächlich eine Frage, die noch offen ist, ist die Frage, warum sollte ich eine Hochpreisstrategie verfolgen und welche Vorteile hat das denn für mich?
Naja, man kann sich zwei Dinge überlegen. Wir sprachen ja vorhin darüber, Skalierbarkeit. Also wenn man keine Hochpreisstrategie hat, nehmen wir mal an, man hat irgendein kleines Pfennigprodukt anzubieten.
Ja.
Auch damit kann man Millionär werden, überhaupt keine Frage. Dann muss man halt nur entsprechende Stückzahlen verkaufen. So, wenn man aber ein Produkt hat, was man jetzt nicht unbedingt millionenfach multiplizieren kann, weil es vielleicht kein Produkt ist, sondern eher eine Dienstleistung, dann ist es interessant, über eine Hochpreisstrategie nachzudenken. Kleines Beispiel, wir haben relativ viele Feuerwehrmänner. So, und das, was Feuerwehrmänner einnehmen können, ist auch überschaubar und begrenzt. So, jetzt gab es Feuerwehrmänner, die haben sich darauf spezialisiert, Nische, brennende Ölquellen zu löschen. Natürlich kann man jetzt sagen, naja, so häufig brennt ja eine Ölquelle nicht. Korrekt, glücklicherweise. Wenn sie aber brennt, dann spielt Geld keine Rolle mehr. Weil dann muss so schnell wie möglich ein Millionenschaden, der da innerhalb von Sekunden passiert, eingedämmt werden. So, und das ist als ein Beispiel dafür, wie man mit einer Hochpreisstrategie vielleicht nur einmal in seinem Leben einen Brand löscht, aber dafür fürs ganze Leben ausgesorgt hat.
Spannend. Das hat ja dann auch wieder mit Risiko und Mut zu tun, dass man quasi sagt, das ist so dieser Bauchladen, von dem du ausdrücklich abrätst, möglichst breit aufgestellt zu sein, sondern Spezialisierung ist so der Schlüssel zu, ja, höheren
Und man
Preisen
muss gar
und
nichts, also man muss auch keine Hochpreisstrategie machen. Ich habe letztens eine Coaching-Klientin gehabt, die kam mit dem Glaubenssatz her, sie ist ganz bescheiden, sie braucht nicht viel. Und ich habe dann zu ihr nur gesagt, sie kann auch als Bettelmönch arbeiten, sie muss überhaupt kein Geld einnehmen, sie darf alles verschenken. Also das gibt es, dass man eben Bettelmönche hat, die ziehen um die Welt und die leben von den Almosen der anderen. Das ist halt eine Lebenseinstellung. Muss man sich wissen, ob man sich damit wohlfühlt. Denkbar ist das. Niemand muss irgendetwas außer sterben.
Wo wir wieder zu der Frage kommen, sich selbst die Frage stellen, was will man eigentlich wirklich?
Denn
Und
das Leben
wenn
ist
man damit
begrenzt.
glücklich ist, dann
Und auf
los
dem
und dann
Sterbebett
einfach
vor allen
tun.
Dingen bereuen die Menschen nicht das, was sie getan haben, sondern das, was sie unterlassen haben. Und der Unternehmer lebt vom Unternehmen und nicht vom Unterlassen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei dem, was ihr macht. Folgt eurer inneren Stimme, findet sie überhaupt wieder und dann bleibt dran.
Hervorragend. Ich danke dir, das ist das Schlusswort. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke euch, Zuschauer, die so lange dabei dran geblieben sind. Die Aufzeichnung bleibt selbstverständlich, wie auch die vorherigen, live und online. Und würde ich sagen, vielen Dank für die sehr passenden Schlussworte.
Sehr gerne. Viel Erfolg.
Sehr
Schönen
schön.
Abend.
Dankeschön.